glaube, dass das Grabtuch wie ein schwarzes Loch ist. Und wenn man zu nahe kommt, wird man eingesaugt und kann nicht mehr weg, weil so viele offene Fragen und Probleme bleiben. Ein Leben ist nicht genug. Das sind die Worte von Luigi Garlascelli, einem Chemiker aus Pavia, der rekonstruieren wollte, wie dieses Grabtuch von Turin hergestellt wurde oder hergestellt werden konnte. Und wir lassen uns bei unserem Podcast vielleicht nicht fürs Leben einsaugen in dieses Thema vom Grabtuch, aber wir wollen nochmal einen Blick darauf werfen und dann das Thema, würde ich sagen, fürs erste Mal abschließen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und teilt das Video.
Letzte Woche haben wir einen Podcast, wahrscheinlich den aufwendigsten Podcast, würde ich sagen, veröffentlicht, den wir bis jetzt produziert haben, und nämlich zum Turiner Grabtuch, dem sonderbarsten, eigenartigsten Gegenstand, den es auf der Welt vielleicht gibt. Unter der Frage, ob das vielleicht das Tuch sein könnte, in dem Jesus von Nazareth bei der Grablegung eingewickelt wurde oder hineingelegt wurde. Und wir danken auch für die vielen Reaktionen, für die positiven Reaktionen, für die vielen Kommentare. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Einige Tage vor unserer Veröffentlichung des Podcasts hat das Schweizer Fernsehen eine Dokumentation ausgestrahlt mit dem Titel «Das Grabtuch von Turin – ein Mysterium». Produziert von Florian Höller 2025, veröffentlicht mit ORF und Arte. Und ich dachte, wir wollen uns diese Gelegenheit nicht nehmen lassen, um nochmals auf dieses Thema und auf diese Dokumentation zu reagieren. Wir machen hier ein Reaction-Video und zeigen einige Ausschnitte aus dieser Fernsehproduktion. Denn sie konnten nämlich für ihre Doku auch die Orte selbst bereisen, haben ein paar ganz schöne Bilder und bringen auch noch einige Aspekte schön zur Geltung, die bei uns vielleicht weniger im Detail vorgekommen sind. Und wenn ihr diesen Fernsehbeitrag vom Schweizer Fernsehen oder vom Bayerischen Rundfunk nachschauen wollt, auf den wir uns hier beziehen, schaut in den Shownotes, die beiden Dokus sind verlinkt. Wer unsere eigene Folge noch nicht gesehen hat, darf das gerne noch nachschauen. Der Podcast von letzter Woche, und mit mir, Niklas Walder, im Studio ist Nicola Matter und Simon Schmidt. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Ich freue mich auch. Ich war ja letzte Woche nicht dabei. Ich ersetze den Oliver, deswegen heute gibt es ein bisschen weniger Substanz. Wobei ich bin selber noch nicht so richtig drin allgemein in diesem Thema, weil ich auch in der Podcast-Produktion von dem letzte Woche nicht so beteiligt war. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir uns heute anschauen, und hoffe, wir werden gut reingenommen.
Und du bist quasi so diese fragende Stimme. Du weißt noch nicht, ob du ein Shroudhead bist oder nicht.
Ich frage immer, und jetzt?
So. Sehr gut.
Was soll ich jetzt denken? Nein, Spaß.
Ich habe so ein paar Ausschnitte rausgesucht, und zuerst reisen wir ins Jerusalem des ersten Jahrhunderts und schauen uns ein paar Ausschnitte zur Kreuzigung und der Situation vor Ort an. Und wir hören von der amerikanischen Archäologin und Religionswissenschaftlerin Jody Magnus direkt aus Jerusalem.
Mit Jody Magnus, der auf Bibelforschung spezialisierten Archäologin aus den USA, sind wir auf Spurensuche in Jerusalem, dem Tatort. Haben Hinrichtung und Kreuzigung eines Mannes namens Jesus von Nazareth stattgefunden, festgehalten auf dem Turiner Grabtuch? Gab es diesen Mann überhaupt?
Es besteht kein Zweifel daran, dass Jesus von Nazareth tatsächlich existierte. Die frühesten schriftlichen Quellen, die sein Leben und seinen Tod beschreiben, wurden alle innerhalb einer oder zweier Generationen nach ihm verfasst. Dazu gehören auch die Evangelien, vor allem die früheren. Um an der Existenz von Jesus zu zweifeln, müsste man also an eine unglaubliche weltweite Verschwörungstheorie glauben, der zufolge Jesus damals einfach erfunden wurde.
Hier nur kurz zum Einhaken, weil ich finde das spannend, das gibt es immer wieder bei uns in Kommentaren, dass irgendjemand schreibt, diesen Jesus, den hätte es wahrscheinlich gar nicht gegeben. Mhm. Hier, sie beschreibt es sehr, sehr schön, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht gegeben hat, das wäre gleich einer weltweiten Verschwörung. Also das ist völlig absurd. Es hat ihn gegeben.
Mhm. Und die Frage ist, wie man ihn deutet. So. Ja, und ja, sie ist ja überhaupt keine unkritische Person. Also nee, ich würde sagen, genau. Es hat ihn gegeben, aber was und wer? Ja, genau. Und was jetzt?
Außerhalb Jerusalems liegen auch heute noch, genauso wie vor 2000 Jahren, die Grabstätten der Stadtbewohner. Jody Magnus ist mit dem Archäologen Joseph Spitzer unterwegs. Sie besuchen die antiken Grabstätten vor Jerusalem.
Das ist für solche Gräber typisch. Man sieht viele Nischen, Loculi genannt, die in die Felsen geschlagen wurden. Jede Kammer ist in etwa eine Körpergröße lang. Die Leiche wurde auf einer Bank vor der Kammer aufgebahrt und eventuell gewaschen, dann in ein Tuch gewickelt oder in einen Holzsarg gelegt. Dann wurde der Leichnam wieder in die Kammer gelegt und der Eingang wurde mit einer Steinplatte verschlossen.
Mir gefallen diese Bilder, weil sie ein bisschen einen Eindruck von dem vermitteln, von was wir reden. Also wir reden von Jerusalem, vom Ort, zu sehen, ach, was ist das für Gestein? Also das wurde so gemacht, das gab diese Gräber, das sind jetzt die Gräber, die wir hier gesehen haben, sind die kleineren, dann gibt es natürlich auch größere Gräber. Aber es gibt doch irgendwie ein Bild davon, vermittelt ein Bild von was wir reden, wenn wir von Gräbern in Jerusalem reden im ersten Jahrhundert.
Ja. Mhm. Das stimmt, ich weiß gar nicht, was ich mir immer vorgestellt habe, aber wahrscheinlich mehr wie so eine Höhle, eben vor die dann so ein Stein, riesiger Stein oder sowas gewälzt wurde, die so einzeln in der Landschaft steht. Aber natürlich macht das Sinn, dass ein Grab nicht einfach so singulär irgendwo ist, sondern eben eingebettet in einen Friedhof, in mehrere Gräber.
Aber es gab bestimmt auch größere Gräber. Also es kommt auch darauf an, was man sich leisten kann. Und dass Josef von Arimathea wird ja auch beschrieben als jemand, der nicht arm war. Die Chance, dass das Grab ein bisschen größer war als jetzt so ein Grab, ist schon da. Mhm.
Aber dass es irgendwie ein Grabkomplexe waren, ja, dass es mehrere Gräber rundherum gab, das ist durchaus anzunehmen, ja.
Jody Magnus hat eine ganz andere These zum leeren Grab als die Geschichte der wundersamen Auferstehung.
Ich bin der Meinung, dass Josef von Arimathea den Leichnam von Jesus in sein Familiengrab legte, weil er in dieser Ausnahmesituation die biblischen jüdischen Gesetze befolgen wollte. Denen zufolge musste Jesus innerhalb von 24 Stunden nach seinem Tod, also noch vor dem Sabbat, begraben werden. Es gibt aber kein Gesetz, das besagt, dass man nicht anschließend den Leichnam woanders begraben kann.
Ein banales, profanes Ende. Jesu Leiche wurde in der Nacht nach der Bestattung aus dem Grab geholt und vergraben.
Überzeugt euch das?
Ja, nicht wirklich. Ich muss auch sagen, das habe ich bis jetzt auch noch, glaube ich, nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Ja.
Ja, das klingt wie, nur weil es kein Gesetz gibt, das nicht zu tun, hat er es wahrscheinlich getan.
Also meines Erachtens wäre es einfach ein bisschen absurd, wenn es einfach so ein komisches Missverständnis wäre. Also man hat ihn in ein Grab gelegt für 24 Stunden, dann nimmt man ihn wieder raus, aber das wissen einige nicht und dann suchen sie am falschen Ort.
Er hätte es ja wirklich ganz alleine machen müssen. Also niemand von den Jüngern oder seine Mutter oder alle die Leute, die immer um ihn waren, die hätten ja davon nichts erfahren dürfen. Weil sonst würden alle Argumente, die man sonst kennt, zählen. Also wenn sie wüssten, der ist begraben worden, dann macht einfach ein jüdischer Messias, den man dann noch so sozusagen stilisiert, wie das ja geschieht, macht keinen Sinn. Der ist tot, aber ist er jetzt auferstanden oder nicht? Aber Auferstehung macht im jüdischen Kontext keinen Sinn, wenn es keine leibliche Auferstehung ist. Genau. Darum ist, also ja. Mir macht das jetzt, mir leuchtet es nicht wahnsinnig ein.
Nein. Aber der nächste Punkt oder der nächste Gegenstand, den sie uns zeigt, ist, finde ich, interessant.
Die Suche von Jody Magnus geht im Israel-Museum in Jerusalem noch weiter. Hier gibt es eine Inschrift, die Pontius Pilatus erwähnt. Einen Behälter aus Stein für die Gebeine von einem der Hohepriester, die Jesus in den Tod getrieben haben. Und den bislang einzigen Fund zur Kreuzigungspraxis in dieser Zeit, in dieser Region der Welt. Ein menschlicher Knochen mit einem Kreuzigungsnagel darin.
Hier hat der Nagel eine Verdickung im Holz getroffen. Deshalb konnten sie den Nagel nicht entfernen und mussten das Stück Holz mitsamt dem Fersenknochen abschneiden. Man kann sogar erkennen, wie sich der Nagel gebogen hat, als er die Verdickung traf. Und er steckt noch im Knochen dieses Opfers einer Kreuzigung.
Man sieht, dass der Nagel, ähnlich wie am Grabtuch dargestellt, durch das Fersenbein geschlagen wurde. Das ist ein Widerspruch zu den üblichen Darstellungen von Jesus am Kreuz aus dem Mittelalter.
Hat der Urheber des Grabtuchs von Turin vielleicht mehr über Kreuzigungen gewusst als seine Zeitgenossen? Dieser einzigartige Knochenfund wurde nämlich erst viel später gemacht, im Jahr 1968. Wie Kreuzigungen genau vorgenommen wurden, ist zudem bis heute Gegenstand von Forschungsdebatten.
Das war ja auch einer der spannenden Punkte, die wir auch letztes Mal besprochen hatten. Mhm. Eben, dass wenn das ein Künstler gemacht hätte zu jener Zeit, dann hätte er nicht wissen können, wie die Römer gekreuzigt haben. Mhm. Und die Chance, dass er dann zufälligerweise das genau so getroffen hätte, und zwar in einer Distanz zur künstlerischen Tradition seiner Zeit, das scheint mir schon unwahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Man merkt ja auch selber, also in dem, was Sie erzählen, Sie gehen davon aus, dass es erschaffen wurde von einem Künstler im Nachhinein. Aber dieser Punkt ist trotzdem schwierig zu erklären dann. Mhm. Woher soll er das gewusst haben? Warum sollte er sich in so einem wichtigen Fälschung gegen die Kunst stellen, also gegen das Bild stellen, was er von Kreuzigung hat? Das ist nicht plausibel.
Und gleichzeitig einfach der Knochen an und für sich, ich bin natürlich Fan vom 1. Jahrhundert, finde ich einfach interessant, dass wir haben Belege fürs 1. Jahrhundert, die etwas von der Kreuzigungspraxis an diesem Ort und zu dieser Zeit zeigen. Das finde ich schon toll. Also nicht die Kreuzigung an und für sich, aber diese Befunde und diese Belege.
Aber es ist auch spannend und ich glaube, das begreift man gar nicht so, wenn man ein Laie ist und diese ganze archäologische Welt nicht kennt, hat man doch das Gefühl, man hat bestimmt ganz viele solche Funde aus dem 1. Jahrhundert. Mhm. Aber Sie sagen ja, es gibt diesen einen Fund, den man hat, von einer Kreuzigung.
Also der ein aus dieser Region?
Aus dieser Region, Zeit, genau, natürlich. Es gibt viele andere.
Aus England gibt es noch einen, glaube ich, im zweiten, dritten Jahrhundert. So.
Ja. Aber man hat irgendwie das
wenig.
Stimmt. Das heißt, Kreuzigungen kennen wir eigentlich nur von Bildern, aber vielleicht sind die völlig falsch.
Ja, also das haben wir im Podcast letzte Woche auch ein bisschen diskutiert. Gerade das mit den Nägeln durch die Handfläche ist wahrscheinlich, das sind diese kunstgeschichtlichen Bilder, diese Ikonografie der Kreuzigung, die wir uns gewohnt sind, die aber nicht besonders plausibel ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es eher durchs Handgelenk oder zwischen, was ist das, Elle und Speiche
im Unterarm.
Dass es hält, weil es sonst durch die Handfläche den Nagel ausreißen könnte.
Ja.
Eine nächste Station bringt uns auch wieder aus historischer, geschichtlicher Perspektive ins 14. Jahrhundert. Und da gibt es einen Forscher aus Italien, Andrea Nicolotti, den haben wir letzte Woche nicht groß thematisiert. Er ist überzeugt, dass es eine Fälschung ist und wir hören mal auf seine Stimme.
Warum also soll das Grabtuch eine Fälschung sein? Welche Beweise hat Nicolotti vorzuweisen? Gehen wir in das Jahr 1357 nach Christus nach Frankreich.
Buonasera. Guten Tag.
Buonasera. Guten Tag.
Also, hier sind die einen Dokumente.
Das ist das eine. Und diese müssen wir zu zweit untersuchen.
In diesen Dokumenten wird berichtet, dass schon der Bischof Henri de Poitiers im Jahr 1357, also kurz nach den ersten Ausstellungen des Grabtuchs, mit einer eigenen Kommission Ermittlungen geführt hat. In einem Brief an den Papst fordert er ein Ausstellungsverbot.
Durch Schlauheit, Sorgfalt und durch das Sammeln von Informationen zu der Sache erkannte er den Betrug und wie das Abbild auf dem Tuch künstlich porträtiert wurde. Es wurde sogar von dem Künstler, der es gemacht hat, bestätigt. Auch, dass es das Werk eines Menschen war und nicht wundersam erwirkt und gegeben.
Es gibt noch weitere Vorwürfe des Bischofs gegen die Kleriker von Lirey.
Er sagt, als die Ausstellungen des Grabtuchs Mitte der 1350er Jahre auf Lirey ausgedehnt wurden, bezahlten Priester Menschen dafür, falsche Wunder, falsche Heilungen zu inszenieren, um die Menschen glauben zu lassen, dass das Grabtuch taumaturgisch war. Das heißt, es könne auch Krankheiten heilen. Es hätte Wunderkräfte.
Und dafür hätten die Pilger auch bezahlt. 1358 kommt es zum Ausstellungsverbot durch den Papst höchstpersönlich. 34 Jahre später, im Jahr 1389, kommt es erneut zum Eklat.
Marguerite de Charny, Enkeltochter von Gevrois de Charny, stellt es erneut in Lirey und in anderen Städten Europas aus. Der neue Bischof von Troyes, Pierre d'Arcy, schreitet erneut ein. Und wieder gibt es ein päpstliches Urteil. Diesmal durch Papst Clemens VII. Das Grabtuch darf zwar als Repräsentation ausgestellt, aber nicht als Grabtuch bezeichnet werden. Pikantes Detail: Papst Clemens VII. War ein Verwandter der Familie de Charny. Nicolotti legt auch Dokumente vor, die bezeugen, dass Marguerite de Charny das Grabtuch in zahlreichen Städten Europas ausgestellt hatte, und wirft ihr Profitabsichten vor.
Marguerite de Charny benutzt also das Grabtuch zur Bereicherung. Sie ist Witwe und muss ihren Lebensstandard aufrechterhalten.
Okay, ich muss sagen, das klingt natürlich jetzt schon erstmal wie ein Argument gegen die Echtheit und Authentizität von diesem Grabtuch.
Es sind jetzt halt Dokumente aus dem Mittelalter, die führen uns ins 14. Jahrhundert, und man sieht einfach, dass das Grabtuch dann, sobald wir es historisch richtig einordnen können, dass wir wissen, wo es ist, ab welcher Zeit, dass schon damals Intrigen oder wie soll ich sagen, dass es einfach diskutiert wurde. Und Teil von Diskussionen waren in diesem Fall der Vorwurf von einem Bischof, dass diejenigen, die das Grabtuch besitzen, mit dem Geld machen. Gleichzeitig ist halt schwierig, diesen ganzen Diskurs oder um was es da alles geht, zu rekonstruieren.
Ja, genau. Geht es mehr darum, dass das Grabtuch jetzt eine Fälschung ist, oder geht es darum, dass es verwendet wird, um damit Geld zu verdienen? Ja, oder?
Ja, und ich glaube, es gibt zwei Probleme, wenn man hört, und sie haben sogar den Künstler gefunden, der hat das bestätigt. Mhm. Allerdings gibt es nie eine Identifizierung eines Künstlers, sondern eben das ist dieses Memorandum, was der Bischof verfasst hatte, da drin steht das. Und ich glaube, für jemanden, der die Echtheit herausheben will, gäbe es hier zwei Dinge, die man wahrscheinlich anfügen müsste. Das erste wäre, dass auch damit bleibt die Frage bestehen, wie das Bild auf dieses Grabtuch gekommen ist, weil eben auch mit heutigen Methoden kann man das nicht einfach so einfach nachstellen. Also wir kommen später nochmal drauf mit Garlaselli, der das probiert. Aber eben da stimmt dann eben auch nicht alles. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten, die man herstellen kann, aber mit der tiefen Dimension, mit dieser, dass nur zwei bis drei Mikrometer wirklich Bild sind. All diese Fragen bleiben bestehen. Sogar wenn ein Künstler gesagt hätte, ich habe das gemacht, weil dann wäre immer noch sehr unklar, lügt er jetzt, weil er damit vielleicht auch Ruhm und Geld will. Und das andere ist natürlich, kann man auch immer hinterfragen, die Motive des Bischofs selbst. Ja. Weil der verfasst das, also ich habe das noch nachgelesen, der verfasst das, dieses Memorandum zur gleichen Zeit, wo in seiner Kirche in Troyes, wo er Bischof ist, das Dach einstürzt und viele seiner Reliquien kaputt gehen, und er eigentlich Geld braucht, um das wieder aufzubauen. Und eben Lirey ist relativ in der Nähe. Und dieses Grabtuch, das zieht natürlich Pilger und das zieht Leute, die das sehen wollen. Und da kann man auch sagen, wollte der einfach verhindern, dass die ganzen Pilger dorthin gehen und nicht zu ihm, damit das Geld sozusagen nicht einfach dorthin geht. Also es geht, der Geldvorwurf, den kann man an beide Seiten machen. Ja, genau. So. Ja, genau. Aber trotzdem, das ist natürlich man hat dieses Dokument und das wirft Fragen auf.
Und es zeigt einfach, dass quasi auch im 14. Jahrhundert die Leute waren nicht einfach per se naiv oder gutgläubig, sondern es gab da auch bereits kritische Stimmen, es wurde diskutiert, es wurde untersucht und es ist von Anfang an auch irgendwie Teil von diesen Intrigen, vielleicht auch Machtspielen in diesem Fall.
Ja.
Aber, du hast es vorhin bereits angesprochen, die historische, geschichtliche Herangehensweise, um die Echtheit des Tuchs zu belegen, die stößt einfach auch an ihre Grenzen. Es bleibt unklar, woher dieses Tuch genau kommt und wie alt. Wir können es nicht bis ins erste Jahrhundert ganz lückenlos zurückdatieren. Und deshalb
ist das aber die erste Erwähnung gewesen, oder gibt es noch etwas Früheres?
Nee, es gibt noch, das kommt in unserem Podcast viel vor mit dem ganzen Abgarbild, das dürft ihr auch gerne nochmal nachsehen. Also es gibt Theorien, dass dieses Bild, wie das quasi von Jerusalem über Edessa nach Konstantinopel und so dann nach Frankreich gekommen ist.
Okay. So, ja. Aber gesichert sozusagen dieses Grabtuch was ihm dann das Grabtuch von Turin ist. Gesichert hat man das eben im 14. Jahrhundert. Mhm.
Okay, ja.
Weil man da auch weiß, wem das gehört und so, ja.
Genau. Aber weil gerade diese historische Herangehensweise an ihre Grenzen stößt, öffnet das natürlich das Feld für naturwissenschaftliche und vielleicht eher auch experimentelle Zugänge. Mhm. Und da wollen wir jetzt uns auch noch ein, zwei Stimmen anhören dazu. Zuerst hören wir von einer deutschen Forensikerin.
Auch die deutsche Gerichtsmedizinerin Stefanie Ritz hat das Grabtuch näher untersucht. Mit ihrem Team an Wissenschaftlern hat sie sich den genauen Verlauf der Blutspuren angesehen. Vor einer originalgetreuen Kopie des Grabtuchs, die von der Diözese Turin autorisiert wurde, erklärt sie ihre überraschenden Ergebnisse.
Das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist, für uns Forensiker. Wir brauchen einen vernünftigen Sachverhalt. Und der heißt, dass da ein Mensch misshandelt worden ist, auf verschiedenste Art und Weise, dass er wahrscheinlich blutend mit einem Kreuz auf dem Rücken zum Kreuzigungsplatz gegangen ist, weitergeschlagen worden ist und dann irgendwann gekreuzigt worden ist.
Damit sich Blutspuren auf dem Stofftuch überhaupt bilden können, muss das Blut des Mannes feucht gewesen sein, etwa durch Wasser oder durch ölige Substanzen, wie nach einer Salbung.
Ganz frappierend war, dass im Gesichtsbereich, wo es ja um diese Struktur geht, auch etwas Ähnliches entstanden ist. Wohlgemerkt, dass es wirklich zufällig entstanden, eine ganz klar markierte Blutspur, auch hier im Stirnbereich, also auch an entsprechender Stelle. Und das fand mir schon erstaunlich. Und sowas hier wäre allenfalls denkbar, wenn der Körper nach dem Tod gewaschen worden ist und dabei ölige Substanzen eingesetzt worden sind.
Auch die Wundmale lassen sich so erklären. Etwa die Blutspuren über den Abdrücken der Schlagstöcke auf dem Bild.
Wenn das wirklich Blutspuren sind, könnten die auch schlicht und ergreifend dadurch entstanden sein, dass hier besonders tiefe Peitschenhiebverletzungen gewesen sind, wo eben das Blut durch die Waschung noch mal rausgekommen ist.
Besonders auffallend ist auch ein als Blutgürtel bezeichneter Abdruck am Rücken des Mannes auf dem Grabtuch. Diese Spuren sind zunächst wenig plausibel. Sie verlaufen quer über den Hüftbereich des Leichnams und stehen auf den ersten Blick nicht in Zusammenhang mit den Wunden.
Und wir haben uns dann in die Situation hineinversetzt, dass da ein Leichnam ist, der gewaschen wird und der nun in ein Tuch gewickelt werden soll. Und wie macht man das? Man nimmt den Leichnam um 90 Grad hoch, schiebt das Tuch runter und legt den Leichnam wieder ab. Und genau das war dann der Ansatz, den wir nachgestellt haben. Wir haben also Blut aufgegeben, haben dann den Körper so gedreht, wie man ihn drehen würde, wenn man das Tuch drunter kriegen würde. Und was man dann bekommt, das sind solche Bilder. Hier in nativem Blut, relativ klar abgegrenzt, nicht so verzweigt. Und je dünnflüssiger das wird, desto blasser wird das und desto mehr verzweigt sich das auch. Und dann kommt man in Zustrukturen, die dem Blutgürtel doch sehr ähnlich sind.
Fand ich spannend. Weil sie hat ja einfach quasi die Struktur dieser Blutspuren untersucht und dann irgendwie rekonstruiert mit einem Körper, wie diese sich abfärben würden auf ein Tuch. Ja, fand ich lustig.
Also sie hat probiert, was überhaupt, ist das möglich, dass diese Art von Blutspuren hervorgerufen werden können von einem Körper mit Verletzungen, wie auch immer.
Genau, genau.
Ja. Ja, und da sieht man einfach sozusagen, was wir auch besprochen haben mehrmals, nämlich, dass es sehr, sehr gut passt. Mhm. Also die ganzen Verletzungen, das ganze Blut, die Art und Weise, wie die Striemen und eben wie die Verletzungen da drauf sind, das passt sehr, sehr gut zu der Kreuzigung, wie sie beschrieben wird in den Evangelien, auch mit dem Auspeitschen, mit der Dornenkrone und all das. Und das wird jetzt auch bestätigt eben von einer Forensikerin. Mhm.
Wer es aber nicht glaubt, ist Luigi Garlascelli. Der ist nämlich überzeugt, dass es sich um eine Fälschung von einem Künstler handelt. Und der macht da experimentelle Versuche, um zu rekonstruieren, wie dieser Künstler das im 14. Jahrhundert wahrscheinlich gemacht haben könnte. Schauen wir mal, was er zu sagen hat.
Ich habe es bei mir selbst ausprobiert. Mein Gesicht rot angemalt. Das ist das Ergebnis. Fürchterlich. Das ist der Abdruck meines Gesichts.
Della mia faccia.
Carla Skelly hat sich also in die Gedankenwelt des Künstlers hineinversetzt und weiter überlegt.
Für das Gesicht konnte er kein echtes Gesicht verwenden, sondern musste etwas Flaches nehmen, also ein Flachrelief. Hier zeigen wir den Prozess mit einem Flachrelief und einem Tuch, das wir eigens weben ließen und das mit dem Turiner Grabtuch identisch ist. Gleiche Anzahl von Leinenfäden pro Zentimeter, gleiche Stärke, alles gleich. Und jetzt reiben wir mit diesem trockenen Ockertupfer das Tuch ab, um den Vorgang zu zeigen. Auf diese Weise entsteht automatisch ein negativer Effekt.
Dann wird das Ganze mit einem Handy fotografiert. Und mit Hilfe einer App wird das Foto in sein Negativ verwandelt. Dieses Negativ sieht den Negativaufnahmen des echten Grabtuchs verblüffend ähnlich. Carla Skelly hat den Abdruck des Körpers also nicht aufgemalt, sondern mit Ocker auf das Bild getragen. Das Gesicht ist mit Hilfe eines Flachreliefs entstanden. In vorangegangenen Versuchen hat er gezeigt, wie er dieses Abbild dann in einem Ofen erhitzt und mit Wasser gereinigt hat. Somit sind viele Eigenschaften des Turiner Grabtuchs erklärbar. Das Resümee des Chemikers: eine geniale und zugleich simple Fälschung.
Was haltet ihr von Luigi?
Also es klingt jetzt erstmal so, als könnte man das eigentlich, also es könnte es eine Fälschung gewesen sein. So als, er hat versucht hier den Prozess nachzuzeichnen irgendwie, wie dieses Gesicht eben da drauf gekommen ist, für das er sonst keine Erklärung gefunden hat. Ist die Frage natürlich, ist das eine authentische Methode? Ist die Farbe auf diesem Grabtuch wirklich wie mit Ocker oder so etwas gemacht? Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, da müsstet ihr mir gleich weiterhelfen.
Eine Schwierigkeit ist, also er kann Teile der Umrisse, also des Bildes, das kann er erklären oder mit dieser Methode, aber die Frage nach der Farbe, da kommen wir gleich noch dazu, die kann er halt nicht erklären, weil auf dem Grabtuch keine Farbpigmente gefunden wurden, wie von Ocker. Genau. Aber ja, was ich lustig finde, mehr eine technische Frage, ob sie das absichtlich machen, sie machen so einen lustigen Soundtrack, während er mir da ist. Wollen Sie, dass man ihn nicht ganz ernst nimmt? Ich komme nicht ganz, also er wird ein bisschen lustig inszeniert, dieser Luigi. Aber sympathisch finde ich ihn trotzdem.
Ja, aber eben hier ist das Problem, also zwei Probleme. Mhm. Wie du gesagt hast, auf dem Tuch selbst wurden keine Farbpigmente gefunden oder in ganz, ganz kleinen Mengen. Also auf jeden Fall nicht so, dass man das einfach mit Ocker hätte fabrizieren können. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist auch, wäre das die Art und Weise gewesen, wie jemand im 14. Jahrhundert drauf gekommen wäre, das zu machen? Also das kann man ja dafür, ja vielleicht, ich weiß nicht. Aber es wirkt schon, also ich weiß nicht, es wirkt schon sehr aufwendig.
Es wirkt aufwendig, aber wenn ich mir das vorstelle, das Resultat, das der Künstler erreichen will, ist erkennbar menschliche Umrisse auf einem Tuch. Und wahrscheinlich den ersten Versuch, den man macht, ist, dass man einen Menschen auf ein Tuch legt und irgendwie Farbe drauf bringt und dann merkt man, dass es nicht ganz funktioniert und dann überlegt man, wie kriege ich das hin, dass diese Umrisse irgendwie menschlich aussehen.
Ja, aber hätte er es nicht einfach malen können? Also,
ich glaube, das wäre ja sehr offensichtlich, dass das...
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, dieser Luigi Carlascelli ist eine spannende These. Er kann einige Puzzleteile hineinbringen und sagen, es gäbe die Möglichkeit, dass man mit so einem Flachrelief zu diesen Umrissen kommt und auch zu diesem Negativeffekt, der dann quasi ab dem 19. Jahrhundert für großes Erstaunen gesorgt hat. Aber die große, die bleibende Frage ist die Frage nach der Farbe oder der Verfärbung des Materials.
Ja.
Und da kommen wir gerade dort rein.
Es gibt eine Frage, die alle Skeptiker und Befürworter der Echtheit gleichermaßen stellen. Wie ist die Tiefenstruktur des Bildes und der Fasern am Grabtuch entstanden?
Das wirklich Interessante ist, dass die Verfärbungen nur auf dem obersten Tausendstel der Faser zu sehen sind. So ein Faden besteht aus etwa 200 Mikrofasern, aber das Bild befindet sich nur auf den oberen ein oder zwei Fasern. Das ist faszinierend. Um das zu machen, bräuchte man ein besonderes technisches Werkzeug.
Und es gibt ein weiteres großes Rätsel, für das es bis heute noch keine Erklärung gibt.
Manchmal befinden sich verfärbte Fasern direkt neben Fasern, die nicht verfärbt sind. Wie kann man so etwas hinbekommen? Alles an diesem Bild ist irgendwie eigenartig.
Dafür fehlt bis heute eine Erklärung. Doch Grabtuchforscher versuchen mit modernen Methoden, mehr darüber herauszufinden. Auch der italienische Physiker und Vizedirektor des Zentrums für Grabtuchforschung, Paolo Di Lazzaro, sucht seit Jahrzehnten naturwissenschaftliche Antworten. Er hat Leinenfasern mit ultraviolettem Licht bestrahlt und so ähnliche Verfärbungen wie am Grabtuch erzielt.
Vielleicht noch interessanter ist, dass wir vor kurzem in der Lage waren, die chemischen Bindungen und Moleküle im Grabtuch zu messen, nachdem es mit ultraviolettem Licht bestrahlt worden war. Und diese chemischen Bindungen und Moleküle sind genau dieselben, die die Sturb-Kommission 1978 bei der Untersuchung des Turiner Grabtuchs gemessen hat.
Will er damit eine übernatürliche, möglicherweise gar göttliche Energiequelle andeuten? Es gibt tatsächlich Versuche anderer Wissenschaftler, die Auferstehung Jesu so zu beweisen. Doch Di Lazzaro lehnt das klar ab.
Die Auferstehung ist kein reproduzierbares Phänomen. Sie kann nicht in einem Labor wiederholt werden, das ist unmöglich. Diese Frage sollte daher jemandem gestellt werden, der sich mit Theologie oder Metaphysik beschäftigt.
Zum Glück beschäftigen wir uns mit Theologie und Metaphysik.
Also erstmal, es gibt ein Zentrum für Grabtuchforschung.
Ja.
Also es gibt sogar, was ist das, ein CAS? Ein Studiengang?
Ja, du kannst es, ja.
Für Grabtuchforschung?
Ich weiß nicht, ob es jetzt ein universitärer Studiengang ist, aber es...
Aber es gibt also ein Diplom,
ein Diplom
in
genau.
Grabtuchforschung. Das ist das meist untersuchte Artefakt der Welt. Um das Grabtuch hat sich, das sind
Tausende bei Zentrum für Grabtuchforschung geht es nicht um Grabtücher generell, sondern um dieses Grabtuch allein.
Ja.
Das ist, okay. Jetzt, um dieses Grabtuch hat sich ein ganzer Forschungszweig entwickelt. Das sind Tausende, wahrscheinlich Zehntausende von Leuten, die sich da irgendwie damit beschäftigen. Das,
ja. Und von vielleicht fanatischeren Rändern in beide Richtungen, von skeptisch und sehr positivistisch bis hin zu, ja, also es ist ein breites Spektrum von Leuten, die sich an diesem Artefakt abkämpfen.
Ja.
Und neu gehören auch wir dazu.
Wir gehören jetzt auch zum Zentrum.
Das Zentrum für Grabtuchforschung. Ja. Für Glaube, Gesellschaft und Grabtuchforschung.
Genau. Aber ich fand jetzt hier spannend, weil vorhin klingt es ja so, ich kann da Ocker drauf machen und da ist eine kluge Fälschung. Aber das blendet einfach diese ganze Dimension aus, eben mit der tiefen Schicht, damit das nur manchmal einzelne Fasern Farbe drauf ist und der Faser direkt daneben eben dann doch nicht, also verfärbt ist. Und dass es nicht möglich wäre, auch mit Ocker das zu machen, wäre nicht möglich, sowas hinzubekommen.
Ja, also ist es nach dieser Textilschicht unmöglich, das wie herzustellen. Aber wäre es möglich, dass es echt ist? Weil, also, wenn jetzt jemand in Blut ist und eingeölt, das würde ja auch tiefer einziehen, oder? Das würde ja auch andere Rückstände hinterlassen, denke ich mir jetzt.
Okay, und dann kommt ja Di Lazzaro versucht, überlegt, wie kommt diese Bildgebung zustande, und er probiert es dann mit UV-Strahlung, um zu sagen, ist da irgendetwas, also, aber er sagt, er distanziert sich davon, um zu sagen, das ist jetzt ganz klar
das, die Auferstehung,
also das Licht der Auferstehung oder so, aber er experimentiert halt wie rum und versucht, irgendwelche Wege zu finden, etwas Vergleichbares auf diese Textilfasern, auf diese Leinenfasern zu kriegen.
Ach so, weil es gibt teilweise Blutabdrücke und teilweise auch Abdrücke vom Gesicht, die nicht unbedingt vom Blut kommen.
Das ist
nicht
kommen. Blut, genau.
Ah,
okay. Und man weiß halt nicht genau, was das ist, diese Verfärbungen, weil die sind so minim und sie haben keine Pigmentrückstände, wie man das jetzt von Ocker erwarten müsste.
Oh, das ist spannend.
Das ist halt die große Herausforderung. Und ich meine, Garlascelli, der experimentelle Chemiker, sagt ja selber, es ist auch, also einiges kann erklären und gleichzeitig freut er sich auch, dass es ein riesiges Rätsel ist, für das ein Leben nicht genug ist, um es ganz zu ergründen. Vielleicht zuletzt noch ein paar Überlegungen zum Umgang mit dem Grabtuch. Wir haben jetzt verschiedene positive und kritische Stimmen noch gesehen, auch ein paar schöne Bilder gesehen, die wir in unserem Podcast letzte Woche nicht zeigen konnten. Aber die Frage nochmals, können wir nochmal aufwerfen, wie geht man jetzt mit diesem Gegenstand um? Und was machen wir damit? Und dazu habe ich auch nochmal einen Ausschnitt herausgesucht.
Der jüngste dramatische Höhepunkt in seiner Geschichte war ein verheerendes Feuer im Jahr 1997. Das Grabtuch war damals in der Sacra Sindone aufbewahrt, der berühmten Grabtuchkapelle, die direkt mit dem Dom von Turin verbunden ist. Wie durch ein Wunder wird es aus dem Inferno gerettet. Die Bilder gehen damals um die Welt. Und einmal mehr ist das Grabtuch der Zerstörung und dem Vergessenwerden entgangen. Seither wird es hinter Panzerglas unter absolut stabilen atmosphärischen Bedingungen in einem mit Gas gefüllten Schrank aufbewahrt. Es ist für niemanden zugänglich, vom Zerfall bedroht und wird nur selten ausgestellt. Doch wenn es der Öffentlichkeit gezeigt wird, dann kommen Millionen Menschen, um es zu sehen. Sogar Päpste pilgern hierher und verehren das Grabtuch. Für viele Menschen auf der ganzen Welt, die an die Echtheit des Grabtuchs glauben, hat es mystische Kräfte und ist Beweis für das Leben Jesu Christi. Für manche ist es sogar der Beweis für seine Auferstehung.
Also man sieht, dieses Grabtuch hat eine unglaubliche Sogwirkung, die Leute, die dahin pilgern. Ich habe mir überlegt, eigentlich müssten wir als Team, wenn es das nächste Mal ausgestellt wird, auch hinpilgern und das Ganze dann natürlich dokumentieren.
Mhm. Ja.
Das wäre die nächste Grabtuchfolge.
Genau, die nächste Grabtuchfolge. Aber es dauert wahrscheinlich noch einen Moment, bis es, ich weiß nicht, wann es das nächste Mal geplant ist, dass es ausgestellt wird. Aber ja. Es wirft natürlich die Frage auf, wie geht man jetzt mit dem um oder was ist es? Was ist eure Herangehensweise?
Also ich habe mich dazu noch nicht genug damit beschäftigt, habe ich das Gefühl. Vielleicht muss ich euch nochmal zuhören jetzt, für das, was ihr letzte Woche alles zusammengetragen habt an Informationen. Aber eben für mich, es klingt wie ein sehr umstrittenes Artefakt, was man nicht eindeutig einordnen kann. Irgendwie. Genau, deswegen, ich bin zwar Katholik, aber ich hänge meinen Glauben jetzt auch nicht so sehr an Reliquien oder irgendwie eben Gegenstände, die Zeugnis geben von etwas, sondern mehr an den Glauben, der übertragen wird über die Kirche, also über Personen eher. Ich würde jetzt nicht meinen Glauben daran hängen, aber ich finde, dieses Grabtuch wirft auf jeden Fall Fragen auf, die irgendwie die Wissenschaft vor Rätsel stellt, was ich immer was Spannendes finde. Mhm. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, es ist ganz klar eine Fälschung, finde ich schon mal interessant. Mhm. Ja.
Also ich finde den kirchlichen Umgang damit eigentlich sehr gut und würde mich da völlig anschließen. Die Kirche sagt ja nicht, wir bestimmen oder wir sagen, wir wissen, das ist das Grabtuch von Jesus von Nazareth. Was wir hier sehen, ist das Bild von Jesus. Sondern sie sagen, als Gläubige kann man dieses Bild nehmen und mit diesem Bild über Jesus Christus, sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung meditieren. Und sozusagen durch dieses Bild, durch diesen Gegenstand in Kontakt mit dem Auferstandenen kommen. Und ich glaube, das ist eine gute Art, damit umzugehen. Damit hängt man nicht sozusagen alles daran, ob jetzt das wirklich dieses Bild ist oder nicht. Aber trotzdem ist es ja ein Gegenstand, sogar wenn es eine Fälschung wäre. Es wäre ja nicht unbedingt eine Fälschung, sondern es wäre eben eine Art Ikone, eine Art von Bild, was den Menschen in die Gegenwart Gottes hineinziehen soll.
Das stimmt eigentlich, ja, darüber habe ich nicht nachgedacht. Aber ja klar, selbst wenn es eine Fälschung ist, ist es nicht, muss es nichts Böswilliges sein oder irgendetwas, sondern eine Art Gebetsgegenstand.
Aber es ist natürlich keine Fälschung.
Ja. Ich finde es schwierig, ich habe auch nicht keine fixe Position. Es gibt ein paar Dinge, die ich den Eindruck habe, die sprechen eher gegen die Echtheit des Tuches. Andere Dinge sind sehr rätselhaft, dass man sich fragt, ist es doch echt? Woher kommt gerade das mit dieser dünnen Farbschicht? Mhm. Irgendwie finde ich so den Gesamtbefund schwierig. Aber was ich mitnehme, ist, dass das Grabtuch provoziert mich auf eine gute Art und Weise, glaube ich, und stellt mich auch so ein bisschen in Frage, weil ich quasi eine Grundüberzeugung unseres christlichen Glaubens ist, dass quasi Gott in Jesus Christus Mensch wurde und inkarniert ist, Fleisch wurde und wirklich in diese Welt hineingekommen ist. Wir haben das letzte Woche auch besprochen. C.S. Lewis hatte scheinbar dieses Bild auch neben seinem Bett oder neben seinem Schreibtisch, weil es ihn an das erinnern sollte. Und für mich ist es wie, ich bin nicht restlos überzeugt, aber es ist für mich eine Provokation, dass ich immer wieder durchdenken muss, was bedeutet das, wenn wir das wirklich glauben, dass Gott in die Geschichte eingegangen ist und dass Gott in diese Welt gekommen ist. Das hänge ich jetzt nicht auf am Grabtuch, ob das jetzt so war oder nicht. Das ist eine viel größere Frage. Aber das Grabtuch provoziert mich halt mit dieser Materialität, über das nachzudenken. Das auch wenn ich manchmal vielleicht ein bisschen Mühe habe, merke ich, oh, da habe ich selbst Mühe mit dieser Idee. Bin ich da kleingläubig oder so? Aber diese Form der Provokation, die dieses Tuch auf mich ausübt, dass ich mich in Frage stellen lasse, ich glaube, das ist das, was ich mitnehmen kann oder mitnehmen will davon.
Ja, also noch wenn es das nicht ist, es müsste es sein können, oder?
Ja, ja, das stimmt.
Für den Glauben.
Ja, ja. Danke euch, dass ihr mich da nochmal mit reingenommen habt in eure Faszination. Wenn ihr genauso uninformiert seid wie ich, schaut euch doch gerne auch noch das Video von letzter Woche an. Und lasst gerne einen Kommentar da, auch mit eurer Stellungnahme. Was löst das in euch aus? Welche Rolle spielt das Grabtuch für euch? Habt ihr zum ersten Mal davon gehört oder beschäftigt ihr euch schon lange damit? Und wir freuen uns, jeden zu sehen, wenn es wieder ausgestellt wird, dann live.
In Turin.
In Turin.
Bis dann.